Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode vom GFA Podcast. Heute wieder als Host mit mir, Felix, und mit dir, Christian. Hi.
Hi, Felix.
Wir haben heute wieder viel vor, haben volles Programm und gebe euch da gleich direkt mal einen Abriss. Wir sprechen wie immer, so wie ihr es gewohnt seid, über die News. Was hat sich so getan in der vergangenen Woche in der NFL? Dann haben wir so ein kleines buntes Segment. Da gibt es so ein bisschen News außerhalb der NFL. Dann haben wir heute mal was ganz anderes, ein Rant, also ein bisschen eine kleine Lästerei, eine Lästerrunde. Und dann der letzte Teil, wie schon angesprochen, wieder eine Vorstellung einer Division. Dieses Mal ist es die NFC North, die wir heute dann wieder, so wie ihr es gewohnt seid, vorstellen möchten mit dem Ausblick auf die kommende Saison und dem Rückblick auf die vergangene. Das ist so der Fahrplan für heute. Und am Ende gibt es dann für euch dann natürlich auch noch den Ausblick auf die dann nächste Folge. Das ist ja dann unsere 10. Kleines Jubiläum.
Genau, kleine Jubiläumsfolge.
Genau, da haben wir uns auch noch ein bisschen was anders überlegt, beziehungsweise ein kleines Special machen wir da. Von daher seid gespannt, aber wir starten erstmal wie gehabt mit den News. Genau, und hauen da direkt mal rein mit einem Slot-Receiver, der sich freuen kann, einen neuen Vertrag bekommen hat, Christian.
Genau, der Julian Edelman hat einen neuen Vertrag bekommen, beziehungsweise eine Verlängerung um 2 Jahre, sodass er jetzt für die nächsten 3 Jahre bei den New England Patriots unter Vertrag steht. Zu einem gutem Kurs fürs Team und auch irgendwo für ihn, das ist so ein bisschen schwierig. Also tendenziell hätte er sicherlich mehr bekommen, würde ich mal behaupten, bei anderen Teams. Also erstmal kurz den Vertrag runterzubrechen, das ist die Verlängerung ist für 2 Jahre und er kann jetzt über die 3 Jahre so im Schnitt bis zu 6,5 Millionen verdienen pro Jahr. Wird das richtig? Ja, ja. Was sich nach nicht viel anhört, gerade für einen Wide Receiver, aber man muss da immer bedenken, dass die Slot Receiver in der Regel nicht so gut bezahlt werden und dass Edelman, auch wenn er irgendwie regelmäßig 100 Yard Season, also 100 Catch Seasons abliefert, so ein bisschen Injury, also Verletzungsprobleme hatte und auch schon deutlich über 30 sein wird, wenn die Verlängerung eintritt. Ich glaube, mit 32 wird er dann in das nächste Jahr reingehen. Dieses Jahr ist er 31. Das sind so Negativfaktoren für so eine Vertragsverlängerung, wo dann das Geld so ein bisschen weniger wird.
Ne? Ja. Ich glaube, es ist aber gut. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob er woanders, bist du sicher, er hätte woanders mehr bekommen? Ich meine, er hat es ja schon mal probiert.
Ja, ja, stimmt, ja. Das war auch, das war vor
2 Jahren?
Vor 2 Jahren, ja, genau. Da ist er auch am Free Agent Markt gewesen und irgendwie kein Team hat wirklich Interesse gezeigt, abgesehen von den Giants. Die haben ihn dann auch zu einem eingeladen zu sich. Aber das hat ihn dann wohl nicht überzeugt, was sie angeboten haben. Damals weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr, als die Patriots ihm angeboten haben. Er hat halt nicht so viel Interesse auf dem Free Agent Markt generieren können und ist dann zurück zu den Patriots gegangen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, er ist einfach unheimlich verbunden mit der Stadt. Also er und Brady, die sind irgendwie beide Best Buddies, hat man irgendwie so das Gefühl. Wie viel ist was Edelman selber macht, ist so, hat man das Gefühl, das hat er sich gerade von Tom abgeguckt. Der hat jetzt irgendwie auch seine eigene Marketing-Linie gestartet, ne, mit JE11, dass er irgendwie Cappies vertreibt und
Pop-Up-Shop in Boston.
Ja, genau, und so wie halt Tom Brady mit TB12, so, man hat das Gefühl, der ist einfach, der will eigentlich gar nicht weg von den Patriots irgendwie.
Also er produziert neben dem Platz genauso viel Müll wie Brady im Grunde genommen.
Ja, genau.
Weil den Kram, ich weiß nicht, wer sich das freiwillig kauft, aber okay, es ist Geschmackssache.
Ja.
Aber das stimmt schon, der ist sehr in der Stadt selber, so wirkt es auf jeden Fall irgendwie angekommen. Ich glaube auch Amendola, bei dem ist es ja auch so, der irgendwie jedes Jahr wieder stimmt, so ein bisschen zurücknimmt.
Genau,
Slot Receiver generell, glaube ich auch, also das war so ein Hype vor ein paar Jahren, finde ich. Das ist jetzt so ein bisschen, stagniert wieder so ein bisschen.
Ja.
Also, also es ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, was wir nochmal besprechen können, aber das hat sich auch ein bisschen wieder gewandelt. Vielleicht noch als kleine Info nebenbei, Golden Tate von den Lions, der hat dann auch so ein bisschen sich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er wäre auch gerne der Nächste, der dann bei den Lions eine Verlängerung bekommt, obwohl er noch 2 Jahre im Vertrag ist. Ist dann wieder ein bisschen zurückgerudert, meinte so, ja, ich meinte das jetzt nicht so ernst, aber ich würde schon gerne irgendwann eine Verlängerung bekommen. Also die Slot-Receiver, die müssen schon gucken, wo sie bleiben, weil auch einfach natürlich die Karriere von heute auf morgen gerade bei so einem Slot-Receiver vorbei sein kann. Ne?
Ja, die kriegen halt schon ein paar mehr Hits ab als ein Wide-Receiver, weil sie in der Mitte sind. Da kann dann gerne mal ein Linebacker in die Reihen rauschen. Ne? Ja. Da ist für Slot-Receiver so nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Schmerz-Verhältnis, je nachdem, wie man es dann nennen will. Aber das ist halt nun mal so. Das ist die Position und so ist es.
Ja, traurige Nachricht, Dennis Pitter, das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Tight End von Baltimore mit der starken Hüftverletzung, der wurde jetzt entlassen, das war ja abzusehen. Ja. Ist wahrscheinlich dann auch das Karriereende jetzt, schätze ich mal.
Wahrscheinlich schon, ja.
Traurige Sache, aber naja.
Ja, das ist das Spiel, ne? Also ja, das hast du immer im Sport und gerade mit solchen Verletzungen.
Wird mit Sicherheit irgendwas finden, was er die nächsten Jahre so machen kann.
Ist ja auch nicht so, dass er als armer Mann in Ruhestand geht, ne?
Nee, ist jetzt wahrscheinlich nicht so prekär seine Situation. Die Jets haben wir als nächstes Thema, da war ein bisschen mehr diese Woche um die New York Jets. Und zwar werden die wahrscheinlich ihren Umbruch des Teams weiter vorantreiben mit David Harris und Eric Decker, zwei Leistungsträger, dann auch das Team verlassen.
Ja, definitiv. Da ist, auch wenn immer wieder in den Medien von Todd Bowles und McCammon, irgendwie so, der General Manager von den Jets, die immer wieder beteuern, dass die Jets sich jetzt nicht in einer Umbruchsaison befinden, sondern in einer Rebuild-Saison, sondern dass sie wirklich auch gewinnen wollen viel und so. Das wird halt immer nach außen so gesagt. Ich persönlich sehe das einfach nicht so, weil es zum einen der logische Schritt ist, den man gehen muss, meines Erachtens als Team, wenn man halt keine wirkliche Antwort als bei der Quarterback-Position hat und dann auch noch dazu in einer Division ist, wo es sowieso sehr schwer ist, in dieser Division überhaupt in die Playoffs zu kommen. Da muss man einfach gucken, was kann man machen, und wenn sich dann so ein Jahr anbietet, wo dann im nächsten Jahr prognostiziert wird, dass die Quarterback-Klasse im Draft auch so sehr stark sein soll, da ist es einfach klug, wenn man dann sagt, okay, dann spielen wir jetzt diese Saison mal nicht unbedingt darauf, möglichst viele Siege zu haben, sondern eher wenig Siege und können damit gleichzeitig auch noch viel Cap-Space uns aussparen für die nächste Saison. So dass man dann mit einem potenziellen Franchise-Quarterback einfach dann komplett einen Neustart machen kann. Deswegen ist das mal, ich habe eben auch noch was gelesen von einem Beat-Reporter von den Jets, dass jetzt nach dieser Woche klar ist, dass die Destination dieses Jahr Tankville ist. Also da kann man, glaube ich, schwer noch gegen argumentieren.
Ich meine, wenn man sich das halt einfach anguckt, die beiden Spieler jetzt, die wir angesprochen haben, das alleine sind, glaube ich, um die 14 Millionen, die sie sparen, cap-mäßig. Brandon Marshall ist weg, Dory Revis ist weg. Also da ist schon ziemlich viel weg. Vielleicht als Info nebenbei, also was noch dazu kommt, Sheldon Richardson, den hatten wir auch schon häufiger besprochen. Da gibt es jetzt Gerüchte, dass es noch nichts Konkretes, oder es gibt noch nichts, was darauf schließen lässt, dass er das Team noch verlässt. Also könnte sein, dass sie ihn doch behalten. Ein weiteres lustiges Fakt ist, dass du, Christian, ja diese Woche bei Twitter, das könnt ihr alle noch nachgucken auch, bei unserem Twitter-Handle @gfa_pod, hast du eine kleine Umfrage gestartet.
Genau.
Und zwar hast du gesagt, als Antwortmöglichkeiten gegeben, was wahrscheinlicher ist für die kommende Saison 2017. Und zwar, dass die Jets 0-16 spielen, die Patriots 16-0, die Browns die AFC North gewinnen oder Mitch Trubisky von den Bears der MVP wird. Und wir hatten eine rege Beteiligung. Und mit 38% haben die Jets dann auch gewonnen. Also 38% der Leute, die abgestimmt haben, glauben, dass die Jets 0-16 spielen.
Ja, beziehungsweise, dass es am wahrscheinlichsten ist. Also das ist ja nicht so, war ja weniger die Umfrage, was wird passieren, sondern was ist wahrscheinlicher. Ich glaube nicht, dass die Jets unbedingt 0-16 gehen. Aber ich hatte es auch schon für die wahrscheinlichste Möglichkeit. Wobei die Patriots, dass die Patriots 16-0 gehen, halte ich auch nicht für unmöglich, aber es ist einfach verdammt schwer. Und dass die Browns die AFC North gewinnen, das da sind sie noch ein paar Jährchen vom weg, so 2-3 würde ich mal behaupten. Und Mitch Trubisky MVP wird, ja gut, das wäre natürlich eine krasse Story, ne? Im Rookie-Jahr als Quarterback dann MVP werden, das ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gab. Ich würde eher mal.
Nee, ich glaube, obwohl, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei John Elway, aber ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Umfrage, sehr lustig. Bin ja persönlich eher der Meinung, dass die Patriots eher 16-0 spielen, weil ich glaube, mittlerweile ist es fast leichter, wenn du eben so ein Überteam hast, 16-0 zu spielen, als 0-16 zu spielen. Weil wenn sich jetzt nur als Beispiel die Patriots letzte Saison, die beiden Niederlagen gegen die Bills und die Seahawks, das waren jetzt wirklich, ne, aber naja, das so nebenbei auf jeden Fall immer wieder, das werden wir natürlich auch häufiger machen, dass wir da die eine oder andere Umfrage mal starten, @gfa_pod bei Twitter immer mal reingucken, da kann man sich dann beteiligen und war ganz schön, dann auch die Meinung dazu sehen von den Leuten, die dann noch dazu einen Kommentar abgegeben haben. Genau, so viel zu den Jets. Dann haben wir letzte Woche noch kurz angesprochen, Jeremy Maclin, der hat bisher immer noch keinen Deal. Da ist nur nichts Neues eigentlich passiert, außer dass die Teams ihn nicht wollen.
Ja, er war in Buffalo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und danach bei den Ravens. Ne? Ja, genau. Es ist so ein bisschen die Frage. Man kann jetzt da noch nicht unbedingt fehlendes Interesse von ableiten. Es kann ja auch sein, dass er sich einfach die Option noch offen hält und sagt, okay, die Deals haben mich jetzt nicht so, das sind mir angeboten, das hat mir nicht so vom Hocker gehauen. Ich will einfach mal gucken, was sich noch so ergibt. Ja, vielleicht möchte er ja auch zu einem Team geben, das eine Chance hat, den Super Bowl zu gewinnen. Das ist natürlich auch immer so eine Möglichkeit, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ja, gut, und vielleicht hat er sich einfach gedacht, okay, was ihr mir hier anbietet, ist ein Witz, ne, dafür will ich nicht spielen. Aber er ist halt auch in einer schwierigen Position jetzt gerade. Ich meine, jetzt sind die Teams ziemlich fertig aufgestellt. Natürlich gibt es immer noch Teams, die ein Bedürfnis nach einem guten Wide Receiver haben. Aber viele Teams haben dann auch schon irgendwie ihr Geld ausgegeben, ihr Geld verplant und sind da halt nicht mehr so flexibel dann in dem Moment, sodass es diese Zeit quasi gekündigt zu werden, immer schwierig ist für Footballspieler.
Klar, aber ich meine, zu lange sollte man auch nicht warten, weil je länger du wartest, desto unwahrscheinlicher, beziehungsweise wird es halt auch schwieriger, in das Team reinzukommen, ne? Die Offense zu lernen. Und ich meine, die Deals werden jetzt auch nicht unbedingt lukrativer. Aber gut, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall Decker, den wir gerade angesprochen hatten von den Jets, da gibt's wohl eher Gerüchte, dass er zu den Ravens gehen könnte. Würde passen. Die Ravens haben da ja so ein auch so eine History, dass sie gerne auch die guten, etwas in die Jahre gekommenen Receiver unter Vertrag nehmen. Es hat bis jetzt ja auch immer gut geklappt bei denen.
Ja.
Na, Steve Smith, Anquan Boldin, da gibt's ja einige Beispiele. Da sind wir natürlich dran. Mal gucken, was sich da in den nächsten Tagen entwickelt. Genau, dann gibt's noch, was heute so ein bisschen rauskam, Derek Carr. Da hatten wir natürlich auch letzte Woche drüber gesprochen, als wir über die Oakland Raiders gesprochen haben. Der Quarterback der Raiders könnte jetzt in den anstehenden Vertragsverhandlungen der erste Quarterback sein, der die 25-Millionen-Grenze vertraglich knackt, sprich pro Jahr. Da ist jetzt, glaube ich, es ist immer noch Andrew Luck, ne, mit 24, irgendwas.
Ja, aber knapp dran damals, ja.
Genau, das heißt, er könnte es sein, aber es könnte auch noch sein, dass es direkt wieder negiert wird von Kirk Cousins, wenn er seine dritten Franchise bekommt.
Mit 36 Millionen dann. Ja, wobei das ja auch nicht so ganz diese Stufe ist, aber klar, er wäre dann der Spieler, der im Abstand in einem Jahr das meiste Geld verdient hat. Ja, würde mich nicht wundern bei Derek Carr. Also das heißt natürlich auch nicht, wenn er der bestbezahlte Spieler ist, dass er automatisch auch der beste Quarterback der Liga ist. Das hat halt immer mit diesen Verträgen zu tun, wann sie geschlossen wurden. Und der neueste Vertrag ist in der Regel auch immer der, der am meisten lukrativsten ist, weil er halt immer das Salary Cap jedes Jahr steigt. Und gerade in den letzten Jahren ist es ja, ich glaube, in den letzten drei Jahren, glaube ich, jedes Mal um mindestens 10 Millionen gestiegen, sodass da so eine gewisse Inflation ist, je älter der Vertrag ist, den der Spieler halt quasi in dem Moment gerade hat.
Ja. Das ist korrekt. Jetzt haben wir soweit die News abgearbeitet. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, kleines buntes Themengebiet. Und zwar hatten wir damit ja angefangen mit den NBA Playoffs. Das heißt, das wollen wir auch nicht ganz außer Acht lassen. Jetzt Spiel 5 ist Montagnacht wieder in Golden State. Für alle, die jetzt nicht so drin sind, die Cavaliers haben den Sweep, also das 4-0 abwenden können im letzten Spiel in Cleveland. Haben jetzt ein 3-1 draus gemacht. Ein sehr interessantes Spiel, unterhaltsames Spiel, wie die ersten Spiele eigentlich auch. Also unglaublich schnell, unglaublich hohes Tempo, super Niveau. Und es hatte wieder alles, was man sich gewünscht hat. Also es gab die ein oder andere Auseinandersetzung auf dem Feld. Draymond Green hat wieder das ein oder andere technische Foul bekommen. Ich bin mal gespannt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte erst gedacht, dass die Warriors das jetzt mit 4-0 nach Hause bringen. Schon, aber das Ganze macht es natürlich spannender und letzte Saison war es ja genau das gleiche. 3-1 haben sie geführt und haben am Ende noch verloren, die Warriors. Das heißt, vielleicht wird es nochmal ganz, ganz spannend. Also wie gesagt, für alle, die da Interesse haben, dann Montagnacht das Spiel 5. Und das zweite bunte Thema, das ist Doping. Und zwar hatten wir ja mal so einen kleineren Artikel, beziehungsweise kleineren, etwas ausführlicheren Artikel über Doping und die Auseinandersetzung mit Doping, NFL versus Fußballsport generell. Und für alle, die da Interesse haben oder die sich da noch ein bisschen näher informieren möchten, ist das jetzt eine sehr interessante Doku rausgekommen, beziehungsweise ein interessanter Bericht von der ARD-Doping-Reaktion. Hajo Seppelt, der macht das immer sehr gut.
Ja, die sind da sehr aktiv, ne?
Ja, der hat ja auch das Russland-Ding da ins Laufen gebracht. Da gibt es einen neuen Bericht über Doping in Brasilien. Wirklich sehr gut recherchiert und wirklich haarsträubend, was da rauskommt. Und zwar sind da jetzt zum ersten Mal auch wirklich Fußballer mit involviert. Also von Roberto Carlos, einer der bekanntesten, über eigentlich fast die komplette brasilianische Nationalmannschaft. Extrem interessant, also für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder die immer noch glauben, dass im Fußball nicht gedopt wird, einfach mal angucken.
Ja, ich habe wieder so ein lustiges Zitat, was ich so mitbekommen habe, dass in dem Bericht, glaube ich, drin stand, dass dieser Doktor gesagt oder sich damit gerühmt hat, dass er die berühmten Oberschenkel von Roberto Carlos quasi erschaffen hat. Die waren ja schon sehr opulent. Und dass er dann quasi als Arzt dafür dann die Anerkennung für sich beansprucht, das ist dann ja so ein netten, lustiges, kleines kleine Extra-Info.
Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich sehr interessant. Genau. Und damit haben wir so unseren ersten Teil schon im Schnelldurchlauf einmal abgehakt. Und kommenden Teil, und zwar werden wir dann einen kleinen Rant starten. Also bis gleich. So, Christian, kleines Novum bei uns im Podcast. Mal ein bisschen auslassen über Sachen, die nicht so gut laufen, wo wir nicht so happy drüber sind. Und ich habe mir diese Woche ein paar Gedanken gemacht bezüglich Salary Cap und sehe das irgendwie sehr kritisch, also die Entwicklung vom Salary Cap generell. Du hattest es gerade eben schon mal kurz angesprochen, die unglaubliche Steigerung und das Problem eben, das mit diesen älteren Verträgen. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ich glaube, seit das Salary Cap eingeführt wurde, irgendwann in den 90ern, weiß gar nicht, ja, da gab es einen Salary Cap von 34 Millionen. Jetzt haben wir 176? Oder bin ich jetzt völlig...
74, 76, genau. Irgendwie so.
Und ich sehe so ein bisschen das Problem, beziehungsweise ich frage mich, wie es so weitergeht. Weil die NFL halt gerade so spannend ist oder spannend war, wenn Teams einfach wirklich planen mussten. Also dieses Strategische nicht nur im Spiel selber, sondern auch im Management zu überlegen, wie kann ich ein gutes Team formen, ohne jetzt quasi an das Cap zu stoßen. Und mittlerweile ist es ja so, dass viele Teams gar nicht mehr rankommen auch an das Cap und diesen Carryover immer haben. Also das heißt, dass Teams eben Geld mitnehmen können. Ich glaube, die müssen 89% dieses Salary Caps ausgeben. Ja. Und selbst das 3 Jahre.
Aber über einen Zeitraum vier, fünf Jahren ist das. Also es ist in den 10 Jahren, also in den ersten 5 Jahren mussten sie 89% ausgeben und ich glaube in den letzten 4 oder 3 Jahren auch nochmal 89%.
Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, ja, dass eben der Sport sich selber so ein bisschen betrügt, weil eben diese Ausgeglichenheit dadurch so ein bisschen ins Schwanken gerät. Weil wir haben jetzt irgendwie schon seit Jahren wieder so einige Teams, die einfach stark dominieren, die eben auch finanziell viel besser aufgestellt sind und einige Teams einfach gar nicht mehr rankommen.
Ja.
Was jetzt auch die ganzen, zum Beispiel das Drumherum angeht und Trainingszentrum und so, wo jetzt das Salary Cap jetzt nicht mit reinspielt, aber ich bin da irgendwie kritisch und habe Angst, dass es eben so eine Entwicklung gibt, zum wie bei der NBA, dass man eben sich solche Superteams aufbauen kann.
Ja, ich kann das sehen, dass du da Probleme siehst. Tendenziell sehe ich die auch definitiv. Ich meine, das beste Beispiel ist, wenn man sich die Patriots anschaut, die den Super Bowl gewonnen haben und dann in die Offseason reingehen ohne großartige Verluste und dann trotzdem noch 60 Millionen Dollar Cap Space haben für dieses Jahr. Das ist ja unheard of. Das gab es vorher in der Art noch nicht. Das ist definitiv problematisch. Und ich sehe halt zwei Probleme dafür grundsätzlich, ich würde sagen ein Problem grundsätzlich, und das ist einfach, dass die Spieler nicht in der Lage sind, diese Steigerung des Caps, die ja irgendwie zwischen, jetzt muss ich kurz so bei 7% jährlich ungefähr sind, kommt das hin? Ja, vielleicht zwischen 5 und 7%, dass die Spieler beziehungsweise die Agenten der Spieler nicht in der Lage sind, diese 5 bis 7% einfach draufzuhauen bei den neuen Verträgen. Die können das halt nicht durchsetzen bei den Vertragsverhandlungen. Warum auch immer das der Fall ist, das kann ich nicht sagen. Und das ist natürlich das Problem. Ich meine, dann ist einfach stumpf jeder neue Vertrag dann einfach durch diese Erhöhung des Salary Caps dann auch prozentual größer wird, würden sich diese Probleme ja nicht so ergeben. Beziehungsweise, okay, sie würden sich dann auch erst später angleichen, aber das ist so das Grundproblem dabei. Warum es, glaube ich, nicht so ein richtig großes Problem wird, ist, weil wir in 2020 wird der neue CBA, also das Collective Bargaining Agreement, ausgehandelt. Das ist, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier on the air gesagt, das ist das quasi der so eine Tarifverhandlung. Das ist die NFL Player Association, die dann mit den Besitzern, mit der NFL so Grundregeln aushandelt. Grundsätzliche Dinge, von Dopingtests über wann darf wie trainiert werden, wann haben die Spieler frei, bis hin wie viele Saisonspiele gemacht werden. Also das umfasst halt irgendwie einfach komplett alles. Und da wird dann sicherlich die Spielerseite auch wieder stark auffahren und darüber verhandeln wollen, dass dann das Geld mehr ausgegeben wird. Ne? Vielleicht sagt man dann, dass nicht 89% des Salary Caps ausgegeben werden muss über einen gewissen Zeitraum, sondern dass vielleicht 95% über einen Zeitraum von 2 Jahren ausgegeben werden muss. Oder, ne, da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, ich sehe, dass es momentan ein großes Problem ist, also gerade für die Parität unterhalb der Teams. Aber ich glaube nicht, dass es ein langfristiges Problem ist. Also da, das sehe ich nicht unbedingt. Beziehungsweise ich sehe gute Chancen, dass es abgewählt
wird. Also ich habe halt generell irgendwie so das Gefühl in den letzten Jahren, dass es, dadurch eben auch nicht unbedingt der Spannung gut tut einfach, ne? Dass du halt einfach Teams hast, du hast die Patriots, die sind halt immer dabei. Dann es gibt halt einfach die Teams mit dem großen Markt und die auch viel locker machen können, die dominieren halt schon extrem, finde ich. Ne? Also du hast klar die Giants, die in der NFC dann, die Cowboys, die jetzt ja auch zwar jetzt sportlich nicht so gut waren, aber das sind so die dominanten Teams, und es ist halt schwer für andere Teams, da einfach dann mitzuspielen in dem Konzert. Ne?
Ja, also gerade was diese nicht Teamgehälter angeht, da hast du schon recht. Das, als ich das erstmal realisiert habe, dass es halt diese Gehaltsobergrenze für Spieler gibt, war ich danach ein bisschen enttäuscht, als ich realisiert habe, dass es diese Gehaltsobergrenze nicht für den für Coaches gibt und für Ärzte, die angestellt werden, und für Physicians, also Physiotherapeuten, und für Trainingsanlagen und so weiter. Das sind natürlich Dinge, wo ich dann konsequenterweise gedacht hätte, dass man das eigentlich auch machen müsste. Weil da ist nämlich wirklich der große Unterschied, oder da kann ein großer Unterschied liegen, wo dann natürlich ein Team wie Jacksonville, die einen umkämpften Markt haben, die mit drei anderen Teams, also die zu dritt in Florida um Fans kämpfen müssen, vielleicht dann auch einfach nicht so motiviert sind, so viel extra Geld reinzustecken, und ein Team wie die Patriots sagen, okay, ich kann so viel Geld reinbuttern, wie ich will. Wir sind erfolgreich, wir haben massiv viele Fans, wir haben 5 Bundesstaaten, für die wir das Team sind. Da sehe ich, das ist schon eine Ungleichheit, die ich, über die ich mich auch ein bisschen wundere, muss ich sagen.
Und das ist halt auch schade insgesamt, weil dadurch entstehen natürlich auch dann diese Relocations, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, ne? Das dann einfach, wenn man sich allein anguckt, wir hatten über die Chargers gesprochen, dass sie noch nicht mal dann genug Kohle hatten, über Jahre hinweg das Stadion quasi instand zu halten. Das ist ja an allen Enden, so waren die Berichte zumindest, hat das ja gebröckelt, und ist halt irgendwie schade, dass da andere Teams eben Facilities haben, die deutlich besser sind, deutlich bessere Trainingsmethoden, und andere Teams, die da eben nicht so viel Geld haben und dann auch Probleme haben, beziehungsweise nicht mal das Salary Cap ausreizen, so dass das Team auch noch schlechter ist. Ja, ich bin mal gespannt. Aber das ist auf jeden Fall, was mich so ein bisschen stört, weil ich einfach den Sport so gerne mag, weil die Ausgeglichenheit immer da war, und ich immer ein großer Fan davon bin, wenn man das irgendwie so reguliert, dass es eben auf keinem Level, ich meine, komplett gleich kann man es nie machen, aber dass man eben versucht, auf allen möglichen Leveln das zu einzuschränken, beziehungsweise für alle gleich zu machen. Genau, das war so meine Rant diese Woche, also das, was mich momentan an der NFL stört oder was, wo ich nicht so ganz happy mit bin. So, die NFC North ist heute unsere Division, die wir für euch vorbereitet haben und vorstellen möchten. Und da vielleicht erstmal ein kurzer Abriss über die vergangene Saison 2016. Und zwar haben die Green Bay Packers die Division gewonnen mit 10-6. Auch in der Division sehr stark gewesen mit 5-1. Zweite Position die Detroit Lions, gefolgt von den Minnesota Vikings, und abgeschlagen auf dem letzten Platz die Bears, Chicago Bears. Und ja, so ging es dann auch in die Playoffs. Die Green Bay Packers haben erst dann im Conference Championship Game gegen die Falcons verloren mit 44-21. Die Lions sind hingegen relativ schnell rausgeflogen gegen die Seahawks in der Wildcard Round. Mit 26-6. Das war ein ziemlicher Abzug, sag ich mal. Und das war so die Kurzzusammenfassung von 2016. Jetzt mit Blick auf 2017, um da mal den Spielplan so kurz nennen, werden die Teams aus der NFC North gegen die NFC South spielen. Und die AFC North, also in der NFC South, da sind eben so Teams wie Atlanta, Carolina, Tampa Bay, New Orleans, und in der AFC North Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati und Cleveland, genau.
Genau.
Deine Cleveland Browns,
Christian. Division-Winner, ne? Ja, genau. Ich fange jetzt mal mit Green Bay an hier. Und zwar, wie du schon sagtest, 10-6 haben sie gespielt, nachdem sie mit 4-6 nur gestartet sind. Also wirklich einen sehr schwachen Start gehabt. Haben aber
relax.
Auch, genau, relax. Aber das war, glaube ich, mehr davor, ne?
Ja, aber das war davor.
Das Mantra kann schon trotzdem wiedergeholt werden. Ja, wieder hervorgeholt werden. Hatten auch einen relativ schweren Schedule, würde ich jetzt mal behaupten, im letzten Jahr, die Packers. Und haben 5-2 gegen Playoff-Teams gespielt. Also 5 Siege gegen Playoff-Teams und 2 gegen nur 2 Niederlagen dabei, was qualitativ schon sehr gut ist, gerade wenn man die Lions betrachtet, die ich dann gleich euch noch mal ein bisschen näher bringen werde. Auf jeden Fall, Aaron Rodgers wieder mit einer relativ typischen Performance, auch wenn er zu Beginn ein bisschen Schwierigkeiten hatte, zum Ende der Saison, wo es dann auch erst zählt, hat er halt seine typischen Leistungen bringen können. Ich meine, der Catch am Ende gegen Dallas, das ist natürlich, da will, wenn er da rumscrambelt und dann noch Jared Cook, weil das, glaube ich, findet.
Ja.
Das ist natürlich, ja, so ein Quarterback möchte man in seinem Team haben, das steht außer Frage. Also insgesamt, ja, eine etwas zweigesichtige Saison von den Packers, schlecht gestartet und am Ende stark gefinisht. Hatten insgesamt positionstechnisch gesehen ein paar Probleme auf der Running Back Position, definitiv. Eddie Lacy ist auf der IR gelandet, nach in Woche 6, glaube ich, und dann Stark, sein Backup, ist dann in der Woche 9 auch verletzt gewesen. Und dann haben sie mit Montgomery dann ihn komplett auf Running Back verschoben. Schwierig, schwieriges Jahr für die Running Backs in Green Bay. Genau, und das nächste große Problem von Green Bay war die Defense. Speziell die Cornerbacks hatten richtige Probleme, auch viele Injury-Probleme gehabt. Shields hat, glaube ich, seine 5. Concussion gehabt. Das ist irgendwie auch nicht schön, wenn man da so oft sich den Kopf anhaut.
Ja.
Und das Linebacker-Core war auch so ein bisschen, man hatte sich mit Clay Matthews erhofft, dass man ihn wieder, wenn man ihn wieder auf die Outside-Linebacker-Position setzt, dass er da wieder zur alten Stärke zurückfindet. Das konnte er leider nicht, hat nur so eine durchwachsene Saison gespielt, aber Nick Perry im Gegenzug hat dann seine Saison wieder, ja, seine Stärke wiedergefunden und richtig überzeugt, sodass dann das Linebacker-Core insgesamt noch ganz okay war, ne? Aber die Defense hatte ihre Probleme gehabt. Was dann auch dazu führte, wenn man sich die Offseason anschaut, Green Bay hat nicht so viele richtig wichtige Spieler verloren, also Jared Cook natürlich, das ist natürlich nicht so gut, aber ist jetzt auch nicht so der Topstar. Micah Hyde ist gegangen, der ist zu den Bills gegangen, der Storm Safety. Eddie Lacy ist natürlich jetzt zu den Seahawks. Und in der Offensive Line haben sie Guard TJ Lang verloren und den Center, der sich, glaube ich, auch verletzt hatte in der Saison mit J.C. Tretter, der ist zu Cleveland gegangen, so dass man da jetzt nicht so die krassen Umbrüche hatte. Die Packers haben es auf jeden Fall geschafft, dann Nick Perry wieder zu resignen und mit Devin House, der war früher schon mal bei Green Bay, hat dann bei Jacksonville gespielt und einen erfahrenen Cornerback geholt, der vielleicht in der Lage ist, das Backfield so ein bisschen zu stabilisieren. Was aber sicherlich das beste Signing war Martellus Bennett, den die Packers von den Patriots gesigned haben. Auf der Tight End Position hat man sich jetzt richtig gut verstärken können, sodass die Offense meines Erachtens nach nächstes Jahr nochmal besser sein dürfte als in der letzten Saison. So finde ich, dass die Free Agency von den Packers gut gelaufen ist. Also ich wäre damit sehr zufrieden als Fan. Genau, und in der Offensive Line hat man dann den Verlust von TJ Lang durch Justin McCray und Don Barkley haben sie nochmal resigned. Die O-Line ist ein bisschen fraglich, was daraus so wird. Aber ansonsten sehe ich nicht so viele Fragezeichen. Im Draft haben sie dann auch die Defense noch weiter adressiert. In der ersten Runde haben sie, beziehungsweise nicht in der ersten Runde, der erste Pick in der zweiten Runde. Ihren ersten Rundenpick haben sie getradet. Da haben sie Kevin King gedraftet, Cornerback aus Washington. Ja, der hat das Potenzial, gut zu werden. Ist sicherlich noch nicht so ready to start. Also er wird sicherlich wahrscheinlich auch starten, aber ich glaube noch nicht, dass er so richtig stark ist. Er wird ein bisschen Erfahrung brauchen, um dann auch richtig einzuschlagen. Und in der zweiten Runde mit ihrem originalen Zweitrunden-Pick haben sie dann noch einen Safety gedraftet, sodass man da so mehr oder weniger sicherlich der Defense noch gut helfen konnte. Also ich fand die Offseason von den Packers relativ gut. Vor allen Dingen ist es natürlich auch, wenn man ein starkes Team hat, dann ist es natürlich auch leichter zu agieren, als wenn man komplett an 5, 6, 7 Positionen richtige Probleme hat, ne?
Ja.
Deswegen komme ich zu dem Ausblick, dass die Packers meines Erachtens die Division gewinnen sollten. Ja, einfach weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, aber ich finde schon, dass sie die Division gewinnen sollten und auch wohl werden. Fragezeichen sind halt nach wie vor das Backfield, ob dann die Signings und die Draftpicks einschlagen können. Und halt die Offensive Line, das ist halt das Fragezeichen. Wird man sehen, was daraus wird. Insgesamt haben sie sich auf jeden Fall verbessert, meines Erachtens. Gut, haben mal einen sehr schweren Auftakt, starten gegen Seattle, gegen Cincy, und jetzt habe ich mich hier vertippt, das muss man ein bisschen nachschauen, und gegen Atlanta. Also erst zu Hause gegen Seattle, dann in Atlanta und dann gegen Cincy, wobei, ja, Cincy weiß ich nicht, aber ist jetzt auch nicht das leichteste Spiel. So dass der Start auf jeden Fall schwierig sein sollte. Ich tippe sie auf 11-5. Okay. Niederlagen in Atlanta in Woche 2 direkt. Den verteidigen Super Bowl, naja, den verteidigen ja nicht, aber den vorjährigen Super Bowl Teilnehmer. Dann zu Hause gegen New Orleans in Woche 7. In Pittsburgh in Woche 12. In Carolina bei den Panthers in Woche 15. Und in der letzten Woche in Detroit. Da sehe ich Niederlagen für die Packers. Letzte Woche gegen Detroit, meines Erachtens nach, wird da schon die Sache relativ sicher sein, sodass man dann vielleicht auch nicht mehr so ganz so motiviert spielt. Aber das ist meine Sache, meine Prognose. 11-5. Mal gucken, was raus wird.
11-5. Okay, ich notiere mir das mal für den Überblick am Ende. Haben wir. Okay, dann übernehme ich jetzt das Ganze und springe mal einen Platz weiter nach hinten in der letzten Tabelle sozusagen von 2016 und nehme die Vikings aus Minnesota. Und ja, kann über die Vikings eigentlich nur sagen, das ist insgesamt, habe ich so ein trauriges Bild irgendwie von den Vikings. Die haben so einen schönen Aufbau gemacht, haben wirklich ein gutes Team zusammengestellt. Und alles steht und fällt eigentlich jetzt mit dem Verlust von Teddy Bridgewater, dem Quarterback, von dem niemand weiß, ob er, wie er zurückkommen wird. Und das schadet einfach dem Team. Das ist so, wir hatten ja letzte Woche über diese Dalton Scale gesprochen, dass du quasi, wenn du keinen Top Quarterback hast, dann muss das Team drumherum so stark sein, dass du quasi die Siege dann noch einfahren kannst. Und das sehe ich bei den Vikings einfach nicht ganz. Also sie hatten wirklich ja auch natürlich krasse Abgänge, ne? Also Matt Khalil, der Left Tackle, der ist weg. Adrian Peterson, das sind so die beiden Großen. Wobei vielleicht viele jetzt auch so sagen, okay, Peterson, der ist vielleicht eh ein bisschen über den Zenit, aber es ist halt ein krasser Wegfall. Und haben das dann versucht, so ein bisschen aufzufangen. Also die haben insgesamt auch waren sie relativ ruhig, finde ich, in der Free Agency, haben Riley Reiff geholt von Detroit, dem Division-Gegner, als Ersatz für Khalil, der zu seinem Bruder nach Carolina gegangen ist. Und dann haben sie noch einen weiteren Tackle geholt mit Rammers von Carolina. Für Peterson haben sie Murray geholt aus Oakland. Das sind aber alles so, finde ich, eher negative Ersatzspieler, also im Gegensatz zu denen, die sie verloren haben. Der Draft insgesamt auch relativ ruhig. Die hatten ja keinen Erstrunden-Pick mehr. Den hatten sie eingetauscht. Und da haben sie dann Dalvin Cook geholt. Ein sehr guter Running Back. Mal schauen, ob der Adrian Peterson so ersetzen kann. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Defense immer noch sehr stark ist. Das unter Mike Zimmer, dem Head Coach, ist ja auch so das Aushängeschild des Teams. Junge, sehr dynamische, schnelle, starke Defense, also mit Harrison Smith, dem Full Safety, und auch Anthony Barr, dem Linebacker, da haben die wirklich zwei super, super Verteidiger, und auch die anderen Spieler, Xavier Rhodes, er ist ja wirklich aufgeblüht in der letzten Saison als Cornerback. Aber das wird in meinen Augen nicht wirklich helfen, weil die Quarterback-Situation ist ungelöst. Die Offensive Line, die im letzten Saison sehr, sehr, sehr schlecht war. Also das war ja, ich erinnere mich immer an dieses Spiel gegen Philadelphia. Also das war, jeder zweite Snap war am Ende ein Sack. Also das war wirklich ein unglaubliches Tohuwabohu da in der Offensive Line. Dann das Running Game war dementsprechend natürlich auch ja nicht stark. Adrian Peterson ja auch verletzt, aber insgesamt war es so gut wie gar nicht vorhanden. Sam Bradford, der hat eigentlich gut gespielt. Also ich meine, sie haben 5-0 gestartet, aber dann war einfach so ein Abfall. Dann gab es noch so interne Probleme. North Turner, der Offensive Coordinator, ist dann gegangen. Da gab es so Spekulationen, ob man da intern sich und überworfen hatte mit dem Head Coach. Und ja, das sind wirklich so Minuspunkte. Also das Roster, also der insgesamt der Kader hat sich nicht verbessert. sondern ist eher so geblieben in der Stärke, von der Stärke her. Und wie gesagt, Teddy Bridgewater ist immer noch nicht da. Von daher glaube ich einfach nicht, dass es besser wird, sondern eher schlechter in der kommenden Saison. Mhm. Und habe sie deshalb auf 6-10 gesetzt. In der Division selber auch nur 2-4, also 4 Niederlagen. Und ich sehe halt einfach, aufgrund auch der schweren Gegner, die sie haben, auf jeden Fall werden sie gegen Green Bay, sehe ich sie zweimal verlieren. Mhm. Tampa werden sie verlieren in meinen Augen. Detroit werden sie auswärts verlieren. Atlanta werden sie verlieren. Carolina. Und New Orleans, Pittsburgh, das sind so Sachen, da glaube ich einfach nicht an Siege, sondern eher an die Niederlage. Ja, und kommen wie gesagt dann zu 6-10 für die Minnesota Vikings. Was natürlich schade ist, weil das Team eigentlich einen perfekten Umbruch hinbekommen hat, aber man sieht halt einfach, der Quarterback, die Position ist einfach so wichtig. Ja. Wenn es da hakt, dann ist es oft das verloren.
Stimmt. Ja, ich finde das auch sehr schade mit Teddy Bridgewater. Ich mochte ihn gerne leiden. Das war irgendwie so eine leichte Cinderella-Story. Der ist, glaube ich, auch in der dritten Runde gedraftet worden. Auf jeden Fall später. Oder? Vertue ich mich da?
Nee, der war gar nicht so spät gedraftet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ganz so spät meine ich nicht.
Nochmal nachgucken. Gut. Auf jeden Fall, ich mochte ihn gerne leiden. Es ist natürlich, es ist bitter. Aber das passiert nicht so häufig mit Starting Quarterbacks, dass dann da so eine Karriere beende oder drohend so eine Verletzung dann auftritt. Tja, aber man muss dann daraus machen, was man daraus machen kann. Ne?
Ja. Genau. War sogar ein Erstrundenpick.
Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Ja, gut.
Was auf jeden Fall Hoffnung gibt. Also sie haben das neue Stadion und vielleicht, da wird jetzt der nächste Super Bowl gespielt, vielleicht gibt das nochmal irgendwie einen Push, mehr so ein Hoffnungsschirm.
Ja, eine Hail Mary, ne?
Ja.
Okay, ja, dann mache ich jetzt mal weiter mit Detroit. Team, das ich eigentlich immer schon ganz gerne mochte. Ich weiß nicht, ich hatte immer irgendwie was über für Matthew Stafford. Ich mag irgendwie seine Wurfart, auch wenn sie so irgendwie so unkonventionell ist. Der wirft immer irgendwie so, oder wirft ganz gerne mal so von der Seite. Das sieht, ich weiß nicht, ich mochte das irgendwie, fand das ästhetisch. Und habe mich immer schon gefragt, warum die es nicht schaffen, da mal über den Hügel zu kommen. Auch in der letzten Saison haben sie es echt wieder geschafft, so zum Ende hin das Ganze nochmal so richtig schön in den Sand zu setzen. Hatten irgendwie, haben die letzten 4 Spiele verloren. Wenn sie den noch gewonnen hätten oder 3 von den 4 Spielen gewonnen hätten, dann hätten sie sogar geschafft, eine First Round Bye zu haben, irgendwie als Second Seed in die Playoffs reinzugehen. Und haben es halt echt nochmal so, in den Sand gesetzt am Ende. Haben selber auch alle 5 Spiele, die sie gegen Playoff-Teams gespielt haben, haben alle verloren. Und haben es auch geschafft, glaube ich, in 8 Spielen quasi das Spiel am Ende noch zu drehen. Das ist auch eine unheimlich verrückte Statistik, die nicht so häufig vorkommt.
Ist so deren Trademark auch,
mit Messi. Ja, das stimmt, ja. Ja, also eine komische Saison, auch irgendwie sehr ungewöhnlich, das Team. Also hatten irgendwie eine sehr eindimensionale Offense, sie hatten mit dem Running Back, also mit dem Laufspiel, starke Probleme gehabt, nachdem sich die ersten beiden in der Tiefe mit Amir Abdullah und Theo Riddick, die haben sich verletzt, sodass sie dann mit Zach Zenner, quasi der ein undrafted Rookie Free Agent war, durchkämpfen musste. Der hat sich halt, hat halt getan, was er tun konnte, aber so richtig stark war es halt nicht. Die O-Line war dann auch mitten in so einem Rebuild-Mode drin im letzten Jahr. Und Taylor Decker, der Left Tackle, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, hat sich richtig gut gemacht. Aber es hat dann am Ende halt fürs Laufspiel auch nicht so ganz gereicht. Matthew Stafford hat letztes Jahr einen guten Sprung nach vorne gemacht. Hat 24-10 Touchdown-Interception-Ratio und wieder über 4000 Yards. Also letztes Jahr hat er echt eine ganz gute Entwicklung gemacht, dass er halt nicht mehr so viele Picks geworfen hat. Aber so richtig stark war es halt in der Offense nicht, weil es halt auch einfach eindimensional war. Wenn man sich darauf einstellen kann, dass nur Pässe geworfen werden, dann wird es natürlich auch schwierig. Die Defense war also mittelmäßig. Also weder richtig schlecht noch richtig gut. 13. Position, wenn man das an den Points per Games misst. Hat eine starke Red Zone Defense, haben viele Yards aufgegeben, hatten starke Probleme in der Front Seven, das heißt in der Defensive Line und den Linebackers. Da konnten sie irgendwie nicht so richtig gut auftreten, weil Sigi Ansah und Haloti Ngata, ich glaube, das spricht man
Ngata.
Ngata. Ja, Haloti Ngata. Haben sich halt auch viel verletzt zwischendurch. Hat natürlich auch nicht geholfen. Und Darius Slay hat sich auch verletzt. Kam nicht mehr zurück zu seiner Stärke in der letzten Saison, sodass das insgesamt schwierig war. Also insgesamt haben die Lions viele Löcher zu stopfen gehabt. Das haben sie dann in der Free Agency auch probiert. Haben jetzt nicht so richtig wichtige Spieler verloren. Haben ihr Linebacker-Core so ein bisschen überarbeitet, haben Bostic und Levy, ich glaube, einer wurde gecuttet und der andere wurde ziehen gelassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben ihre Offensive Line verbessert, indem sie TJ Lang von den Packers weggeholt haben und Rick Wagner sich noch gesigned haben. Dann haben sie in der Defense noch DJ Hayden gesigned, natürlich ein guter Cornerback, und Cornelius Washington als Defensive End, da auch nochmal gut an der punktuellen Sache nochmal gut fast verbessern können, sodass die Free Agency echt ganz gut gelaufen ist in meiner Einschätzung. Und im Draft haben sie sich auch ziemlich stark auf die Defensive Side konzentriert und haben an 21. Position Jared Davis gedraftet, Linebacker aus Florida. Ein bisschen kontrovers der Pick, weil Ruben Foster halt noch verfügbar war zu dem Zeitpunkt. Und daran wird er sich, glaube ich, immer messen müssen, der Davis. Das ist dann halt einfach so. Sicherlich ein guter Linebacker. Mal gucken, was daraus wird. In der zweiten Runde haben sie dann nochmal einen Cornerback gedraftet mit Tease Tabor. Ein Cornerback, der zwischenzeitlich sehr hoch gehandelt wurde und dann aber ein bisschen abgefallen ist, weil er so eine relativ langsame 40-Yard-Zeit gelaufen ist von 4,6 Sekunden. Das ist für einen Cornerback nicht so unbedingt so richtig super. Wird man sehen, was daraus wird, ob er den fehlenden Speed aufarbeiten kann oder mit Technik kompensieren kann. Insgesamt finde ich eine sehr gute Free Agency von Detroit. Also die haben da echt an den Schwachstellen gut was dran machen können. Aber wie es halt immer so ist, man muss mal gucken, ob es sich auch wirklich rentiert am Ende und ob das so funktioniert, wie man sich das Ganze gedacht hat. Wie läuft das mit der Offensive Line? Wird das funktionieren? Taylor Decker hat sich auch noch verletzt, beziehungsweise hat sich jetzt operieren lassen an der Schulter. Das kam vor ein paar Tagen raus. Und ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Man weiß nicht, ob er überhaupt diese Saison spielen kann oder ob er komplett aussetzen muss. Ob er erst irgendwie in der achten Woche dann von der Pup-Liste runterkommt. Physically unable to perform. Dann muss man gucken, die Front Seven, ist sie wirklich besser geworden? Was ist mit dem Backfield? Können die Cornerbacks die neuen einschlagen? Auch ein sehr schwerer Auftakt, ähnlich wie bei Green Bay. Sie starten gegen Arizona, dann bei den Giants und dann in der dritten Woche zu Hause gegen Atlanta, sodass das nicht unbedingt einfach ist. Ich habe sie auch die ersten drei Spiele direkt verlieren sehen. In Woche 6 sehe ich sie dann auch nochmal gegen New Orleans verlieren, in New Orleans. Zu Hause gegen Pittsburgh in Woche 8 und in Woche 9 einmal in Green Bay werde ich sie verlieren sehen. Sodass sie dann am Ende mit einem 10-6 Record da stehen werden und sicherlich eine Chance haben auf die Wildcard. Aber buchen kann man sie sicherlich nicht. Also ist ein Team, schwierig zu sagen, wo das in Zukunft hingeht. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie irgendwie das schaffen mit Matthew Stafford, der sicher, also auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback ist. Es ist halt kein Tom Brady und es ist auch kein Aaron Rodgers. Im Moment nicht. Wer weiß, vielleicht kann das noch werden. Aber es ist auf jeden Fall weitaus über der Dalton-Scale, wie wir sie besprochen haben.
Okay, das heißt also für alle Detroit Lions-Fans erstmal noch kein Ticket nach Minneapolis.
Genau. Es sei denn, es ist halt unter der Saison.
So zum Sightseeing.
Genau.
Okay, das heißt, du sagst 10-6 genau. Für die Detroit Lions. Dann fehlen uns ja nur noch die Chicago Bears und alle, die jetzt auf irgendwie eine Überraschung gehofft haben oder warten. Kann ich direkt enttäuschen, weil bei den Bears, da gibt es eigentlich momentan nicht viel, ja, nicht wirklich Positives zu berichten. Die sind ebenso in einem, wenn auch nicht wirklich ausgesprochenen, aber sieht so aus, in so einem Rebuild-Modus. Ja, die letzte Saison war natürlich grottenschlecht, muss man sagen. Ja, Jay Cutler ist jetzt im Grunde genommen ja weg. Ne? Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren, dass er nochmal irgendwie irgendwo zurückkommt. Das heißt, man hat Mitchell Trubisky gedraftet als Quarterback, hat da sehr viel für aufgegeben. Wir haben das ja bei der Episode mit dem Draft, als wir über den Draft gesprochen haben, ja auch beleuchtet. Und ja, hat man da sehr viel geopfert für Trubisky. Da wird man mal sehen, was daraus wird. Generell mussten sie dann auch noch Elshon Jeffrey gehen lassen, beziehungsweise haben sie ihn ja freiwillig ja abgegeben. Ganz klar deren bester Receiver, auch wenn er da so ein bisschen Probleme hatte, sowohl was Verletzungen angeht, als auch außerhalb des Feldes. Aber ist natürlich vom Talent her ein super Receiver. Und der ist, wie gesagt, weg zu Philly. Und ja, Jay Cutler, Brian Hoyer, also hat man den kompletten Quarterback-Laden so ein bisschen ausgemistet. Hat dann Mike Glennon geholt. Ja, für viele überraschend. Lustig, Mike Glennon wird nächstes Jahr das höchste Base-Salary haben, auch bei den Bears. Okay. Mit 8 Millionen, finde ich schon, ja, schon interessant für Mike Glennon, da mal so auch rauszuhauen. Man hat dann insgesamt so klassischerweise so etwas erfahrenere Spieler, kürzere, knackere Verträge gegeben, von denen man eben weiß, okay, mit denen können wir nicht mehr 5 Jahre planen, sondern vielleicht 1-2 Jahre, um insgesamt so den Kader zu verstärken. Mhm. Hat das eben gemacht mit Deion Sims, Tight End von Miami, Prince Amukamara, Cornerback aus Jacksonville, Victor Cruz hat man ja jetzt ja noch geholt von den Giants, Quinton Demps, Strong Safety von den Texans, und Marcus Cooper hat man noch geholt, Cornerback aus Arizona. Das heißt, es sind alles so Spieler, die kürzere Verträge bekommen haben, jetzt eben nicht so ultra viel Geld, sondern einfach nur hier hast du nochmal die Chance, und die Bears hoffen sich natürlich, dass die einfach ein bisschen mehr Tiefe dadurch haben und auch insgesamt den Kader verstärken. Also das haben sie schon gemacht, aber ja, es fehlt halt einfach noch an vielen Stellen bei den Bears. Ne? Sie haben auch, insgesamt der Draft war jetzt nicht so überragend, also da haben eigentlich auch alle einstimmig gesagt, das war so ein bisschen auch verschenkt. Die Defense ist insgesamt ein bisschen stärker. In der Tiefe hat man ja mehr Spieler jetzt, beziehungsweise kann da auf Erfahrung zurückgreifen. Ich mag die Defensive Line mit Akeem Hicks und auch die Linebacker mit Trevathan und Houston und McPhee. Das sind schon gute Spieler. Aber naja, gerade in der Division ist es einfach nicht genug. Ne? Und ja, jetzt hat man Trubisky, wie gesagt, als den Quarterback für die Zukunft, und Mike Glennon wahrscheinlich der Starter, und dann hat man auch noch Mark Sanchez als Backup. Also das schreit nicht unbedingt nach Erfolg. Deswegen, ja, muss ich schon wirklich genau hingucken, wo können sie überhaupt gewinnen. ich habe ihnen mal wirklich ganz gütig noch 2 Siege mehr gegeben als in der Vorsaison. Okay. Das heißt, sie kommen auf 5-11. Mhm. 5-11, und zwar einfach mal um die Siege zu nennen, das geht deutlich schneller. Ich sehe sie zu Hause gewinnen gegen die Minnesota Vikings, gegen Cleveland, dann Pittsburgh, weil Pittsburgh immer mal irgendwo einen raushaut. On the road, sind da immer mal so ein paar Aussetzer drin. Hat man auch letzte Saison gesehen. San Francisco und Cincinnati, weil ich einfach von Cincinnati überhaupt nicht
ich bin mir noch nicht
weiß, so ganz wie sicher. Ich die einschätzen soll.
Ja, es ist schwierig, ja.
Das heißt, das sind Sachen, da haben sie eine Chance auf jeden Fall auf einen Sieg. Der Rest, wie gesagt, hatten wir schon angesprochen, Atlanta, Carolina, New Orleans etc., Detroit und Green Bay, das sind alles Niederlagen für mich. Wie gesagt, 5-11 und auch ein 1-5 demnach in der Division. Mhm. Ja, es ist so ein Rebuild-Mode, was die Bears da gerade fahren. Und ich glaube auch die letzte Saison vom Coach Fox. Also wird man sehen, was in den nächsten Jahren da rumkommt.
Ja, ich glaube, Fox wurde auch irgendwie gar nicht informiert darüber, dass Trubisky gedraftet werden soll. Ich glaube, irgendwie eine Stunde vorm Draft hat er das selber erst erfahren. Das ist in der Regel nicht so ein Zeichen des Vertrauens vom Besitzer gegenüber dem Coach, wenn man ihn da nicht so mit einbezieht in die ganze Geschichte. Ja, das könnte schon so Lame Duck Season sein von Fox, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, so ein Coach, der ist jetzt auch nicht so happy, wenn man derartig viel dann auch aufgibt für einen Quarterback, der irgendwie in nur 2-3 Wochen vor dem Draft so ein bisschen nach oben gekommen ist auf den Draftboards. Also, naja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ja. Das heißt, wir haben jetzt für 2017 für die NFC North die Green Bay Packers mit 11-5, Detroit danach mit 10-6, gefolgt von den Vikings mit 6-10 und den Bears mit 5-11. Mhm. Das ist die Vorhersage vom GFL-Pod für die NFC North 2017.
Und ich glaube, damit haben wir doch das erste Mal Teams mit einem negativen Record vorgestellt, ne? Sonst haben wir, glaube ich, immer alles positiv oder ausgeglichen gehabt. Kann das sein?
Ja gut, aber wir haben bisher auch noch nie über Teams wie die Chicago Bears gesprochen.
Das muss man auch dazu sagen. Das kommt alles später, die vermeintlich schlechten Teams.
Genau, ja, aber ich meine, das ist wirklich, also es könnte auch genauso gut 1-0 noch was ausgehen für die Bears, ne? Also, genau, das war die NFC North. Das war auch schon wieder unsere Episode, Christian.
Genau.
Wir haben das ja schon angekündigt, dass wir nächste Woche die 10. Episode haben. Und da werden wir ein kleines Special machen, wenn wir über die Division sprechen. Also so wie wir es heute auch gemacht haben über die NFC North, werden wir nächste Woche über die AFC East sprechen und da dann eben ein Special machen. Das heißt, das Ganze noch ausführlicher besprechen in Bezug auf die Patriots, die ja. Viele hassen, viele lieben, aber auf jeden Fall das Team sind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in den Super Bowl zu kommen in der kommenden Saison. Das heißt, der klare Favorit. Und deswegen sollten wir ganz, ganz objektiv natürlich auch dieses Team etwas genauer betrachten und werden das dann in der kommenden Woche tun.
Ja, das werden wir machen und hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit.
Ja, das sowieso, wie gesagt, immer melden, wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise wenn ihr irgendwie ganz anderer Meinung seid, gerne bei Twitter @gfa_pod oder Facebook oder unsere Homepage. Das könnt ihr alles machen. Da freuen wir uns natürlich auch über jede Rückmeldung. Das war's soweit. Wie gesagt, nächste Woche 10. Folge vom GFA-Podcast. Bis dahin würde ich sagen, schöne Woche und danke dir, Christian.
Ja, danke, Felix. Bis dann.
Bis dann. Ciao.